So, das Vorzeichen. Das Vorzeichen ist wichtig. Auf das Vorzeichen kommt es an. Ich weiß nicht, was ihr euch unter einem Vorzeichen vorstellt. Hat jemand eine Idee, was ein Vorzeichen sein könnte? In der Musik? Okay, wo gibt es noch Vorzeichen? In Mathe. Ja, genau. Wo noch? Okay. Ich habe so viele Vorzeichen jetzt schon gehört. Aber gerade so in der Mathematik kommt es ja aufs Vorzeichen auch an. Das ist ja ganz wichtig, weil sonst stimmt das Ganze nicht mehr. Und wenn ich jetzt sage, ich habe 100.000 Namibia-Dollar, ist das gut oder ist das schlecht? Sehr gut. Nein, ich wollte jetzt nicht so hochgreifen. Ich habe mal nur 100.000 Namibia-Dollar genommen. Es ist letztendlich gleich. Es ist tendenziell besser, wenn ich sie als Guthaben habe, denn dass ich sie als Schuld habe, die ich abtragen muss, egal wie hoch der Betrag ist. Aber das Vorzeichen ist einfach wichtig. Und es gibt auch so ein Vorzeichen vor uns Christen. Und die finde ich auch wichtig, dass all das, was geschieht, dass wir alles mit dem richtigen Vorzeichen tun, ja, mit der richtigen Haltung, die wir haben. Da sind zum Beispiel 10, die ich so rausgefunden habe, 10 positive und erkennbare Vorzeichen für Christen. Da ist zum Beispiel, ihr werdet es ahnen, die Liebe. Ganz wichtig. Dann der Glaube an Jesus. Das dritte, die Gnade in Jesus. Dann der Gehorsam gegenüber seinem Wort. Dazu gehören Umkehr und Heiligung als ein Paar, Gebet und geistliche Beziehung zu Gott, die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, Taufe und Bekenntnis als ein Paar, Mission und Diakonie als ein Paar und die Frucht und die Früchte des Heiligen Geistes. Ihr könnt gerne noch welche dazu fügen, wenn das noch nicht vollständig war, aber wenn wir so unser Christsein leben und wir auf die richtigen Vorzeichen in unserem Leben als Christ achten, gerade auch dann, wenn es schwierig wird, in Krisenzeiten, dann gehen wir anders mit dem, was uns begegnet, um. Wenn ich glaube, dass Gott etwas in meinem Leben bewirkt und dass all das, was geschieht, in seinem Sinne ist, so wie er es sich vorgenommen hat, dann ist das ein Grundvertrauen, was dahinter steht. Und das ist total wichtig, wenn wir gerade in schwierige Lebenssituationen kommen. Achtet einfach mal bei den Bibeltexten, die ich jetzt lese, auf diese Vorzeichen. Da heißt es zum Beispiel in Johannes 13, Vers 34 und 35, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn ihr Liebe untereinander habt, werdet ihr anders miteinander umgehen. Auch in Krisenzeiten. 1. Johannes 4, Vers 7 und 8. Ihr Lieben, lasst uns einander lieben, denn wer liebt, der ist von Gott geboren. Und wer nicht lieb hat, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Lasst uns einander lieb haben. Wir sind aufgerufen dazu. 1. Korinther 16, Vers 14. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Wenn das unser Miteinander bestimmt, Was meint ihr, wie wir strahlen als Christen, als Gemeinde, wo jeder, der kommt, gleich merkt, die lieben sich untereinander? Der Hammer, oder? Die ersten Christen wurden schon daran erkannt, dass sie einander lieb hatten. Seht, wie haben sie einander so lieb. Es gibt aber auch viele Vorzeichen, die auf das Ende der Zeit hindeuten. Vorzeichen. Da waren nämlich die Lieblingsjünger von Jesus in einer sehr persönlichen Situation mit ihm und haben ihn dann mal gefragt, was sie doch unbedingt wissen wollten. Ich lese euch das mal vor aus Markus 13, Vers 3 bis 13. Da heißt es, und als er auf dem Ölberg saß und gegenüber vom Tempel, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas, als sie allein waren. Sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein, wann das alles vollendet sein soll? Jesus fing an und sagte zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe. Es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's, und werden viele verführen. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei, so erschreckt nicht. Es muss geschehen. Aber das Ende ist noch nicht da, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es werden Erdbeben geschehen, hier und dort. Und es werden Hungersnöte sein. Das ist der Anfang der Wehen. Ihr aber seht euch vor, sie werden euch den Gerichten überantworten und in den Synagogen werdet ihr geschlagen werden und vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen ihnen zum Zeugnis. Und das Evangelium muss zuvor gepredigt werden unter allen Völkern. Und wenn sie euch hinführen und überantworten werden, so sorgt euch nicht vorher, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn ihr seid's nicht, die da reden, sondern der Heilige Geist. Und es wird ein Bruder den anderen zum Tod überantworten. Und der Vater das Kind, und die Kinder werden sich empören gegen die Eltern und werden sie zu Tode bringen. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Jetzt haben wir da so ein Wort wie Synagogen und so. Und Jesus wurde ja gefragt von seinen Lieblingsjüngern, die da mit ihm waren. Die Bibel sagt zwar nur ein Lieblingsjünger, aber es waren so die vier Ersten, die berufen wurden. Und die waren auch so der enge Kreis. Also zumindest die drei, Petrus, Jakobus und Johannes. Der Andreas war immer mit dabei, der war nicht so im Mittelpunkt. Aber ich werde euch gleich nochmal so ein bisschen zu den vier Typen erzählen. Spannende Persönlichkeiten. Aber an wen richtet sich der Bibeltext? Man kann sagen, okay, das betrifft uns alles nicht. Das ist ja nur für die Juden. Ja, aber Jesus hat es ja zu seinen Jüngern gesagt. Das heißt, sie waren ja schon die Christen. So, das heißt, es betrifft uns doch. Jetzt kann man natürlich fragen, ist das jetzt historisch? Also, ne, wir wissen, der Tempel in Jerusalem im Jahr 70 nach Christus wurde zerstört. Das kommt dann hinterher noch in einem Folgetext. Es bleibt kein Stein auf dem anderen. Und das ist ja wirklich passiert. Und sie sind verfolgt worden. Also es ist etwas, was durchaus einen historischen Bezug hat. Aber es gibt auch die andere Ebene. Und Jesus hat ja in einer sehr langen prophetischen Rede im Grunde geantwortet, was die Zukunft betraf. Es hat aber auch einen zeitlosen Aspekt. Und das ist übertragbar auf alle Nachfolger von Jesus. Die Worte von Jesus haben über den historischen Rahmen hinaus eine Gültigkeit. Sie richten sich an uns und gerade auch an die, die wegen ihres Glaubens Schwierigkeiten erleben. Da sind Themen wie Standhaftigkeit, Unterscheidung geistlicher Wahrheit, Vertrauen auf den Heiligen Geist. Das sind alles zeitlose Dinge. Der Geist Gottes kam ja auch vor. Ja, und die Juden, da war ja eher bekannt, dass sie durch die Salbung, die Könige, Priester und Propheten bekamen, den Geist hatten, aber nicht das ganze Volk. So, aber hier wird vom Heiligen Geist gesprochen. Das heißt, es geht auch um, ganz deutlich um uns. Wir können jetzt nicht nur sagen, das ist ein Text für Israel oder für die Israel als Hintergrundgeschichte haben. Nein, es ist unsere Geschichte. Jetzt ist natürlich die Frage, geht das auf eine ferne Zukunft hin auch? Oder ist das so ein Trost in einer Alltagssituation, auf die wir uns vom Bibeltext her beziehen? Oder hat es einen konkreten Bezug? Kommt das noch? Wird das noch etwas sein, was wir als Christen erleben? Wenn wir jetzt von Entrückung sprechen, dann haben wir ja verschiedene theologische Richtungen, die Vorentrückung, die Entrückung in der Trübsal oder auch zum Schluss, oder manche sagen, gibt es gar nicht oder gab es schon. Der überwiegende Teil der Ausleger sagt ja, es ist eine Vorentrückung. Das heißt, bevor es mit dem richtigen Knall überall losgeht, sind wir schon zu Hause, weil Jesus uns nach Hause holt. Aber wir haben trotzdem immer wieder Situationen, die übertragbar sind. Aber gucken wir uns erstmal diese vier Leute nochmal an, die da Jesus gefragt haben, die so ungeduldig waren, die es unbedingt wissen wollten. Wann passiert es denn jetzt? Wir wollen doch vorbereitet sein. Das ist einmal der Petrus. Petrus bedeutet der Fels, auf dem Jesus seine Gemeinde baute. Er ist der Bruder von Andreas, der zweitberufene Jünger von Jesus. Andreas hat ihn nämlich eingeladen, hat gesagt, hey komm, ich habe den Messias gefunden. Petrus war ein Wortführer, ein Leugner aber auch, ein Verräter und Versager, aber auch engster Vertrauter von Jesus und heilsgeschichtlicher Zeuge. Er hat die ganzen großen Geschichten miterlebt. Auch die, wo nur wenige dabei waren. Verklärung auf dem Berg, das waren, oder auch im Garten Gethsemane, da waren immer nur ganz wenige dabei und die sind immer wieder genannt worden. Er war ein Gemeindegründer, eine Säule der Jerusalemer Gemeinde, und Jesus hat ihm den Schlüssel des Himmelreiches gegeben, um zu zeigen, welche Autorität er auch hatte. Aber er wurde auch gekreuzigt als Märtyrer. So wie alle Jünger, die als Märtyrer gestorben sind. Sie wurden nicht alle gekreuzigt, aber alle Jünger wurden, bis auf Johannes, der alt wurde, und dann ja noch die Offenbarung geschrieben hat als hochbetagter Mann. Und da war auch der Jakobus. Das bedeutet, dass Gott schätzt. Er war der Bruder von Johannes, auch engster Vertrauter von Jesus, auch heilsgeschichtlicher Zeuge. Er war aber sehr judenchristlich und gesetzestreu. Er war aber auch mutig, leidenschaftlich und ein stiller, im Hintergrund wirkender Apostel. Er war Gemeindeleiter später auch, Säule der Jerusalemer Gemeinde, und er war der erste Märtyrer unter den Aposteln. Er wurde hingerichtet mit dem Schwert. Johannes war der Bruder von Jakobus, also Doppelpack. Jakobus, Johannes, ein sehr junger, wahrscheinlich Teenager, als er mit Jesus auf den Weg ging. Er ist ja dann auch älter geworden, also von daher hatte er viel Zeit, um auch als Zeuge dabei zu sein und auch aufzuschreiben. Er wurde als der Lieblingsjünger von Jesus bezeichnet immer wieder. Er ist als einziger Jünger, aber auch als einziger männlicher Zeuge unter den Jüngern beim Kreuz dabei gewesen. Und Jesus hat ihm anvertraut, dass er sich um seine Mutter kümmern soll. Siehe, das ist deine Mutter. Siehe, das ist dein Sohn. Ja, Johannes hatte da einen wichtigen Auftrag bekommen für die Mutter von Jesus. Er war demütig, ein Lehrer, Theologe und Evangelist. Er war Säule der Jerusalemer Gemeinde auch. Er wurde sehr alt, aber er hat kein Martyrium erlebt. Und Andreas bedeutet der Mannhafte. Er war der Bruder von Petrus. Zuerst ein Jünger von Johannes dem Täufer. Der erstberufene Jünger von Jesus, er war demütig, im Hintergrund wirkend, glaubensstark und initiativ. Er war ein Missionar, Organisator und Prediger und bei der Endzeitrede von Jesus eben auch dabei. In der Apostelliste bei den ersten vier Aposteln war er immer mitgenannt worden. Und er war einer der Beter nach Himmelfahrt, erster Bischof von Konstantinopel und auch gekreuzigt als Märtyrer. Ihr kennt sicher das Andreaskreuz vor Bahnübergängen, jedenfalls in Deutschland. Ich weiß nicht, ich habe hier noch keine richtig gesehen, wo er so gekreuzigt wurde. Und Petrus wollte auch nur auf dem Kopf gekreuzigt werden, weil er sagt, ich bin nicht würdig, genauso gekreuzigt zu werden wie Jesus. Also die vier waren mit Jesus in dieser persönlichen Situation und sagten, wir wollen doch bitte wissen, wann geschieht das alles? Wir wollen nicht überrascht werden. Und Jesus hat sie ernst genommen, diese Ungeduld und die Fragen nach dem Wann und nach Zeichen. Die Jünger waren irgendwie ungeduldig. Sind wir auch ungeduldig oder haben wir die Gabe der Ungeduld? Jetzt sofort. Herr, hilf sofort. Und wie lange, fragen Kinder, die noch keine Erfahrung haben mit Zeit und Entfernung, sind wir endlich da? Sind wir schon da? Wie lange fahren wir denn noch? Wie weit ist das noch bis zum Urlaubsort? Wie viele Stunden, wie viele Minuten? Für Kinder sind 5 Minuten wie 5 Stunden. Ja, seid deswegen ein bisschen geduldig mit den Kindern. Sie können nicht aushalten, sie können nicht warten. Aber wir, wollen wir auch Zeichen und Beweise? Beweis mir deinen Glauben, hat das schon mal jemand zu euch gesagt? Beweis mir, dass es Gott gibt. Wenn es ihn gibt, dann, ja, wenn du Gottes Sohn bist, dann steige doch vom Kreuz herab, ist Jesus gesagt worden. Beweise es. Aber es geht darum, dass wir Jesus ganz vertrauen. Und dann, wenn ich dieses Vertrauen habe, wenn ich die Entscheidung treffe zu vertrauen, dann muss ich nicht alles sofort hundertprozentig immer wissen. Dann kann ich sagen, dein Weg ist gut und dein Weg ist richtig und ich vertraue dir, auch wenn es schwierig ist. Aber wir haben immer wieder Angst, enttäuscht zu werden, zu vertrauen und dann wird das Vertrauen nicht belohnt. Wir wollen die Kontrolle haben, wir wollen nicht überrascht werden. Aber Vertrauen ist der Anfang von allem. Vertraue Jesus und folge ihm in allen Dingen auf deinem Lebensweg. Vertrauen ist eine Entscheidung und Geduld ist ein Lernprozess, der gerade durch Bedrängnis und durch Schwierigkeiten geformt wird in uns. Paulus hat mal einen tollen Satz gesagt, wo man auch länger darüber nachdenken kann. Da hat er gesagt, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, Bedrängnis bringt Geduld. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Wer es nicht glaubt, kann nachlesen, Römer 5, Vers 3 bis 4. Bedrängnis ist eine Zeit der Not, des Leidens und der Prüfungen. Geduld ist Ausdauer und Standhaftigkeit im Glauben. Bewährung ist geprüfte Echtheit, wie Gold im Feuer geläutert wird. Hoffnung ist eine lebendige, tragfähige Zuversicht auf Gottes Zukunft. Das Ziel ist also Hoffnung. Ein steiler Weg von der Bedrängnis bis zur Hoffnung. Aber es geht über die Geduld. Und das auszuhalten ist manchmal nicht so leicht. Auch wenn wir darüber nachdenken, wann kommt denn Jesus wieder? Und wir möchten es doch gerne am besten wissen. Aber Jesus selber hat gesagt, nur der Vater weiß das. Der weiß Zeit und Stunde. Aber er hat uns trotzdem Zeichen gegeben, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen können. Und ihr braucht nicht erschrecken, heißt es im Text. Das muss so sein. Das gehört dazu. Denn wenn das geschieht, dann erkennt ihr, dass es losgeht. Also, was sind das für Zeichen? Warnung vor Verführung. Lasst euch nicht verführen. Wodurch werden wir denn heute verführt? Durch Medien. Die Medien durch Meinungsmache, Desinformation und Zerstreuung. Oder durch Werbung. Konsum wird als Glücksbringer verkauft und unchristlicher Zeitgeist ist auch so ein Punkt. Da sind Werteverfall, Egoismus, Profitstreben und Lieblosigkeit an der Tagesordnung. Warnung vor Verführung und Verführern. Verführer durch Netzwerke aus Politik, Wirtschaft, manche sagen auch NGOs, die sich als Heils- und Friedensbringer darstellen. Es gibt tatsächlich etliche, die sagen, ich bin Christus und glauben das auch selber. Aber auch der Antichrist wird so einer sein, der sagt, ich bin euer Heilsbringer, ich bin euer Friedensbringer. Und all diese Strukturen wollen eins, sie wollen das antichristliche Reich aufbauen, sie wollen es fördern. Warnt Jesus davor, Achtung, lasst das nicht zu. Prüft alles. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Aktuell haben wir 110 bewaffnete Konflikte weltweit. Russland-Ukraine-Krieg, das ist euch natürlich bewusst. Auch Nahost, Israel und die Hamas im Gazastreifen. Der letzte Zusammenstoß zwischen Israel, Amerika und dem Iran. Aber es gibt auch gleichzeitig Bürgerkriege im Sudan, Myanmar und Syrien, in der Demokratischen Republik Kongo, Ruanda, der Ostkonflikt, dann die Sahelregion, Mali, Burkina Faso und Niger und in Zentralafrika. Das ist ziviler Krieg in Somalia, Äthiopien, also der Antara-Konflikt und Tigray-Nachwirkungen und die Zentralafrikanische Republik. Und jetzt überlegt mal, wie viele Länder waren in Afrika. Vielfach ist ja ein wirtschaftlicher Hintergrund, aber auch vielfach ein Kampf zwischen der muslimischen aufstrebenden Welt und dem Christentum. Weitere ernste Krisen mit bedeutenden bewaffneten Konflikten gibt es im Jemen, Afghanistan, Nigeria, bei den Boko Haram in Mexiko, die Drogenkartelle, in Haiti der Bandenkrieg, in Kamerun die anglophone Krise und in Mosambik und Südsudan schwierige Situationen. Und Jesus sagt, es wird Erdbeben hier und da geben. Ich habe mal nachgeschaut, bewegte Zeiten, aber wir können dann selber prüfen, ob das schon mehr ist. Also es wird hier und dort auf jeden Fall. Weil bis jetzt im Jahr 2025 wurden weltweit etwa 28.118 Erdbeben mit mehr als 2,5 auf der Richterskala registriert. Das größte davon war mit 7,7 auf der Richterskala in Myanmar am 28. März. Für 2025 sind bislang 6 Erdbeben mit 7 bis 7,9 und 53 zwischen 6,0 und 6,9 auf der Richterskala aufgezeichnet worden. Der Langzeitdurchschnitt bleibt stabil aber. Also es gibt keine großen Unterschiede zu den anderen Ländern. Etwa 15 bis 16 Erdbeben mit mehr als 7 auf der Richterskala pro Jahr, mit einem Erdbeben jährlich, das größer als 8 auf der Richterskala anzeigt. Insgesamt sind die Zahlen im mittleren Bereich angesiedelt, ohne ungewöhnliche Häufung. Also da sind wir noch nicht, dass es mehr ist. Ja, es wird Erdbeben geben, hier und dort. Das ist schon richtig. Aber ist das jetzt ein Anzeichen dafür? Ich finde das immer spannend, wenn da was steht und da sind Anzeichen, dass wir die auch überprüfen. Natürlich kann man subjektiv sagen, oh, ich war gerade in Neuseeland und da waren Erdbeben von 7 oder 8. Ja, weil die genau auf einer Kante liegen zwischen 2 Platten. Aber wirklich prüfen, hinschauen. Aber mit den Kriegen, das hat schon ziemlich zugenommen, auf jeden Fall. Etwa 500.000 seismisch messbare Erdbeben pro Jahr gibt es. Davon ca. 100.000, die wahrnehmbar sind und ca. 100 auf der Erde verursachende Schäden. Es sind von einer US-Überwachungsorganisation 20.000 Erdbeben, die beobachtet werden insbesondere. Das sind 55 pro Tag, die alleine genauer beobachtet werden, um möglichst früh auch warnen zu können. So, jetzt haben wir auf Zeichen noch mehr. Hungersnöte werden sein. Hungersnöte. Gebiete mit bestätigten Hungersnöten und oder katastrophalen Lagen. Da ist der Sudan, Famine, Hungersnot, wurde 2024 offiziell festgestellt. Betroffen sind mehrere Regionen, Darfur, Kordofan, interne Flüchtlingslager wie Zamzam. Rund 24 bis 25 Millionen Menschen in akuter Nahrungskrise. Tausende sterben täglich an Hunger und Unterernährung. Aber auch in Gaza, Palästina, fast 500.000 Menschen akut vom Hungertod bedroht. Insgesamt leidet die gesamte Bevölkerung, ca. 2,1 Millionen Menschen, unter katastrophaler Lebensmittelknappheit. Haiti. Seit Ende 2024 herrscht ausgerufene Hungersnot durch Gewalt und Wirtschaftskrise. Über 8.400 in Lebensgefahr, fast die halbe Bevölkerung in dramatischer Lebensmittelknappheit. Der Südsudan, rund 7,7 Millionen Menschen, 57% sind das, in ernster Nahrungsmittelkrise und etwa 63.000 sind dem Hungertod nahe. Mali, rund 2.600 Menschen akut vom Hungertod bedroht, insgesamt viele Menschen in Krisen durch Konflikte und Preisdruck. Weitere Länder unter extremem Hungerstress, die höchste Warnstufe haben, also 5 von 5. Nigeria, Demokratische Republik Kongo, Myanmar, Jemen, Burkina Faso, Tschad, Somalia und Syrien. Die globalen Zahlen insgesamt, 295 Millionen Menschen in 53 Ländern befinden sich in akuter Nahrungskrise. Knapp 300 Millionen sind vom Tod durch Hunger bedroht. UN-Organisationen haben 58 Millionen Menschen als in unmittelbarer Hungersnot, Schweregrad, Hungerstufe 4 von 5 erfasst, verteilt auf Krisenregionen. Und die Finanzierungslücken gefährden die Hilfsprogramme unter anderem in afrikanischen und nahöstlichen Ländern. Ursachen sind erstens bewaffnete Kriege, Konflikte, Gewalt, die Hunger verursachen in Sudan, Gaza, Haiti, Südsudan, Mali und Jemen. Zweitens die Klimaschocks, Dürre, Überschwemmungen, zum Beispiel in Ostafrika und Burkina Faso. Drittens wirtschaftliche Instabilität und Inflation. Der Währungseinbruch und Unsicherheit schränken Zugang zur Nahrung ein. Das Fazit: akut vom Hungertod bedroht sind derzeit Sudan, Gaza, Haiti, Südsudan, Mali. In sehr ernster Krise befinden sich zusätzlich Nigeria, die Demokratische Republik, Myanmar, Jemen, Burkina Faso, Tschad und Somalia, Syrien. Insgesamt leiden hunderte Millionen Menschen ohne dringende Aktion wird sich die Lage weiter verschärfen. Menschlich und politisch ist sofortige Hilfe überlebenswichtig. Kommen wir zu der Christenverfolgung, die auch in dem Text vorkommt. Die Top 10 Länder mit der schlimmsten Christenverfolgung. Nordkorea, Nummer 1 seit Jahrzehnten. Entdeckung als Christ führt zu Hinrichtungen oder Arbeitslager. Häufig wird die ganze Familie betroffen. Etwa 50.000 bis 70.000 Gläubige sitzen in Gefängnissen und in Gefängnislagern. Zweitens Somalia. Al-Shabaab eliminiert Christen, besonders Konvertiten, auch Familienmitglieder sind bedroht. Der Jemen. Unter Houthi-Kontrolle ist evangelischer Glaube verboten, Christen leiden unter Festnahmen oder Terror. Viertens Libyen. Konvertiten oder ausländische Christen sind Feindbild, Verhaftung und Gewalt drohen. Fünftens der Sudan, Bürgerkrieg, Kirchen werden zerstört, Christen entführt oder getötet, rund 165 Kirchen betroffen. Sechstens Eritrea, Diktatur ähnelt Nordkorea, tausende Christen in Gefängnissen, einzige staatlich erlaubte Kirchen. Siebtens Nigeria, höchste Anzahl christlicher Märtyrer, ca. 3.100. Terrormilizen, Entführungen und Landvertreibungen. Achtens Pakistan, Gesetz zur Blasphemie missbraucht, Christen diskriminiert, Gewalt gegen Konvertiten und Frauen. Neuntens der Iran, Konvertiten gelten als politische Kriminelle, Gefängnis, Folter und Überwachung. Zehntens, Afghanistan unter den Taliban. Christen verschwinden im Verborgenen, Konvertiten werden mit dem Tod bedroht. Das ist noch nicht alles. Es gibt weitere Länder mit erheblicher Christenverfolgung. China, zunehmende Kontrolle über Kirchen, Verbot von Hauskirchen, digitale Überwachung. Myanmar, im Bürgerkrieg gefährdete Christen, mehr als 100.000 im Lager, Kirchen werden zerstört. Algerien und Afghanistan, öffentliche Gottesdienste nahezu unmöglich, Christen werden in den Untergrund gedrängt. Bangladesch, Zunahme gewaltsamer Angriffe und Druck von Extremisten und auch Kirchengemeinden sind bedroht. Die Demokratische Republik Kongo, das Beispiel im Februar 2025, 70 Christen in der Kirche wurden enthauptet, mutmaßlich von IS-nahen ADF-Milizen. Die globale Dimension der Verfolgung, mehr als 380 Millionen Christen in 78 Ländern sind von Verfolgung oder Diskriminierung betroffen. Rund 310 Millionen davon in 50 Ländern mit sehr hohem oder extremem Verfolgungsniveau. Gewalt betrifft insbesondere die Subsahara, wo Dschihad-Gruppen großflächig agieren, plus Konfliktherde im Nahen Osten. Das Fazit hier: Christen leiden heutzutage in vielen Ländern, vor allem unter autoritären Regimen in Bürgerkriegsgebieten und unter religiösem Extremismus. Die Lage reicht von völligem Verbot wie in Nordkorea und Afghanistan über staatlich sanktionierte Verfolgung in Pakistan und Iran bis hin zu gewalttätigen Angriffen in Nigeria, der Demokratischen Republik Kongo und in Somalia. Und dann heißt es im Text, zuvor soll das Wort, das Evangelium gepredigt werden unter allen Menschen. Sind wir da jetzt schon bei dem, was beschrieben wurde, oder ist das der ganz normale Wahnsinn? Das ist ganz schön schwierig, da eine Entscheidung zu treffen. Wo stehen wir denn gerade? Manche sagen ja, ach, diese ganzen Dinge, die haben wir immer mal wieder gehabt in den verschiedenen Zeitepochen. Aber ich sage euch eins, diese globale Verdichtung von Problemen, ja, und wir haben ja auch mittlerweile eine ganz andere Wahrnehmung und ganz andere mediale Möglichkeiten, um zu hören, sind schon gewaltig, dass so viel plötzlich passiert. Es wird davon gesprochen, dass wir vor Gerichte geschleppt werden, in Synagogen geschlagen. Ja, hier werden Christen erschlagen mit dem Schwert in der Kirche. Vor Statthalter und Könige geführt zum Zeugnis. Aber wir sollen uns nicht vorher Sorgen machen. Mein Bruder hatte bei einem Lied von Dietrich Bonhoeffer, von guten Mächten wunderbar geborgen, bei der Strophe, und ich nehme den Kelch des Leids ohne Zittern, hat er gesagt, das kann ich nicht singen. Da habe ich gesagt, das kann ich menschlich auch nicht, aber ich vertraue darauf, dass genau das geschieht, wenn wir in Verfolgungssituationen kommen, dass uns Jesus genau das sagen wird, was dran ist, und dass er uns die Kraft geben wird, auszuhalten. Selbst wenn sowas alles geschieht. Wir haben es hier in Namibia ja richtig gut. Wir können unseren Glauben frei leben. So viele, die offiziell Christen sind, viele, die auch mit dem Herzen dabei sind. Was vom Geist Gottes gegeben wird, werden wir bekennen. Und es wird einen großen Lohn für Märtyrer geben. Anders als im Islam, wo man, wenn man andere umbringt, in den Himmel kommt, direkt zu den Jungfrauen, zu den 13. Ich stelle mir das immer persönlich schwierig vor. Ein Mann, 13 Frauen, das funktioniert irgendwie. Aber egal, es ist ja eine Vision, was durchaus Attentäter antreibt, in den Himmel zu kommen. In der Bibel wird den Märtyrern, also denen, die ihr Leben für den Glauben an Jesus hingeben, ein besonderer Lohn verheißen. Und dieser Lohn ist kein weltlicher, sondern ewig und geistlich. Und er wird oft in Bildern von Ehre und Nähe zu Gott und Herrlichkeit beschrieben. 5 Punkte, was die Bibel über den Lohn der Märtyrer sagt. Es geht um die unmittelbare Gemeinschaft mit Christus. Heißt es, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, was viel besser wäre. Der Tod als Märtyrer führt zur sofortigen Gegenwart bei Christus als höchster Trost und Erfüllung. Aber das wissen wir ja, wenn wir sterben, sind wir sofort bei Christus. Aber auch die Märtyrer. Also dafür muss man keinen umbringen. Es geht eher darum, man wird umgebracht. Das ist ein ganz anderes Vorzeichen. Eine besondere Krone bekommen Märtyrer. In Offenbarung 2, Vers 10 heißt es, sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Und die Krone des Lebens ist ein Bild für ewige Belohnung, Ehre und göttliche Anerkennung. Drittens, ihr Name bleibt ewig in Gottes Gedächtnis. Psalm 116, Vers 15 sagt, kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Getreuen. Der Tod eines Gläubigen, besonders im Glaubensgehorsam, hat hohen Wert für Gott. Viertens, sie haben Anteil an der ersten Auferstehung und am Gericht mit Christus. So steht es in Offenbarung 20, Vers 4. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren um des Zeugnisses Jesu. Sie wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Märtyrer erhalten eine besondere Stellung im Reich Gottes als Mitregenten mit Christus. Und fünftens, ein Ehrenplatz vor dem Thron Gottes. Offenbarung 6, Vers 9 bis 11. Ich sah unter dem Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren, um des Wortes Gottes willen. Märtyrer befinden sich unter dem Altar, ein heiliger Ort der Nähe Gottes, und sie dürfen mit Gerechtigkeit rechnen. Ist das nicht toll? Selbst wenn wir um des Glaubens willen verfolgt werden, getötet werden, ist Jesus uns ganz nah und gibt uns eine ganz besondere Stellung. Aber wir erleben eben auch ein Erkalten in den Beziehungen, in den persönlichen Beziehungen. Und das ist etwas, was sehr dramatisch auch in den letzten Jahren von uns ja wahrgenommen wurde. Es heißt, ein Bruder wird den Bruder verraten zum Tod. Das ist schon heftig, oder? Ein Vater wird das Kind verraten zum Tod. Die Kinder empören sich gegen Eltern zum Tod. Ihr werdet gehasst sein von jedermann wegen Jesus bis zum Tod. Was, wenn es geschieht? Es gibt doch ganz praktische Beispiele für zerstörerischen und tödlichen Hass. Vielleicht habt ihr schon mal Erbstreitigkeiten erlebt, wo der Egoismus regiert und das Gefühl von Benachteiligung zum Hass führt. Warum der und nicht ich? Aber auch bei missionarischem Lebensstil, wenn man einen lebensverändernden Anspruch dem anderen formuliert und vorlegt. Da sind viele nicht mit einverstanden. Du bist für uns gestorben, dich brauchen wir nicht mehr, jetzt wo du mit Jesus unterwegs bist. Mein Vater war früher oft eben in der Kneipe und dann hat er, also Christ wurde aufgehört und dann wollte er seinen alten Kumpels was davon erzählen und dann, der Ernst ist tot. Also mein Vater ist Ernst, er ist tot. Ja, eine Scheidung. Lieblose Abschiebung ins Altersheim. Wie viele Kinder haben nicht erlebt, dass sie geliebt wurden von ihren Eltern und dann waren sie ganz schnell fertig und haben sie abgeschoben ins Altersheim. So eine Art Rache für mangelnde Liebe, Vergeltung. Aber auch bei Meinungsverschiedenheiten, ne, da kann jemand andere Einschätzungen, Bewertungen oder Haltungen haben und dann sagt man, nee, da kann ich nicht mit. Nee. Gehe ich weg, mit dem will ich nichts zu tun haben. Corona, ist noch nicht so lange her. Sowas gab es noch nicht. Früher in Pestzeiten, da waren die Kirchen offen für jeden. Da wurden Lazarette draus, da wurde Seelsorge betrieben an Sterbenden. Da wurden keine Gottesdienste geschlossen oder reglementiert, sonst irgendwas. Das ist neu gewesen, was ganz Neues. Da waren die, die sagten, ich muss unbedingt mich impfen lassen. Ich bin davon überzeugt, das ist richtig, das ist gut, das hilft und ich schütze mich und andere. Und dann gab es eben die anderen Sachen, das ist Verschwörungstheorie, das ist alles Quatsch, das ist nicht wissenschaftlich bewiesen, das ist nicht hilfreich, da werden die Menschen krank und sie sterben. Andere Seite. So, dann hat man zwei verschiedene Positionen. gab viele persönliche Gründe dafür oder dagegen. Ich bewerte das jetzt gar nicht, weil das ist eine persönliche Einschätzung von jedem gewesen. Was mich bestürzt, ist die Art und Weise, wie in vielen Kirchen weltweit miteinander umgegangen wurde. Meine Schwiegermutter kriegte einen Anruf von ihrer Pastorin in Mecklenburg-Vorpommern. Sie möchte doch bitte nicht zum Gottesdienst kommen, weil sie ungeimpft sei. Wen schließt man denn aus, wenn nur 50 oder wie viele im Gottesdienst sein dürfen? Die Liebe, ich sage mal wieder beim Vorzeichen, die Liebe geht anders damit um. Sie wird kreativ. Und es gibt viele Beispiele, wo Gemeinden kreativ wurden, wo keiner ausgeschlossen wurde, wo eine klare Haltung da war, auch gegen politischen Widerstand. Aber es gab einen Riss durch die Gesellschaft, durch Familien, Freundschaften, Gemeinden und auch in Firmen war das so. Ich weiß das als Einrichtungsleiter mit im stationären Bereich, da hatten wir genau die gleichen Diskussionen. Und ihr in euren Firmen, wo ihr immer auch seid, bestimmt auch. Wer darf noch arbeiten, wer darf nicht mehr arbeiten, wer muss sich impfen lassen, wer muss sich impfen lassen, wer nicht. Das hat gespalten und viele Gemeinden sind daran gestorben, sind daran kaputt gegangen. Das macht mir das Herz schwer. Wenn das nur ein Vorzeichen ist, vielleicht ein Testballon, wie die einen sagen würden, für was Schlimmeres, dann hoffe ich, dass unser Herz voll Liebe ist füreinander. Und dass wir uns untereinander wahrnehmen und annehmen können, auch im Leid. Nicht, dass wir unsere Senioren nicht mehr besuchen dürfen, wie es in Deutschland war, ich weiß nicht, wie es hier war. Dass die Altenheime geschlossen wurden, man nur durch Plastikfolien vielleicht mal ihn sehen konnte, den Angehörigen. Nicht beim Tod, beim Sterben dabei sein konnte. Wo ist die Liebe geblieben? Die Liebe wird erkalten, das ist ein Zeichen der letzten Zeit. Etwas, was noch nie da gewesen ist. Ich glaube, dass es Versöhnung braucht an vielen Stellen. Dass es wichtig ist, dass wir hingehen und dass wir uns aussprechen, wo ich weiß, da steht noch etwas zwischen meinem Bruder, meiner Schwester, meinem Vater, meiner Mutter, meinen Kindern und mir. Vielleicht auch anderen Menschen in der Gesellschaft. Vielleicht ist das ein Anfang, dass eine Freundschaft, eine familiäre Beziehung, die deswegen auseinandergegangen ist, auch wieder heilen kann. Wenn ich bereit bin, loszulassen, wenn ich bereit bin, zu vergeben und mich zu versöhnen und den anderen wieder neu zu lieben. Warum soll ich das tun? Weil wir zur Liebe verpflichtet sind und auch um meiner selbst willen, damit ich Frieden finde. Selbst wenn andere meine Bitte um Vergebung oder meine Bitte um Aussöhnung, meiner Bitte nicht folgen. Wer wird dann noch selig bei so vielen Problemen, die wir gerade gehört haben? Ich glaube, es sind die, die mit dem Herzen bei Jesus sind, so wie die vier zum Beispiel, ja, die zwar ungeduldig waren, aber sie haben gehört, was Jesus als Zeichen ihnen gegeben hat. Und deswegen ist das Vorzeichen wichtig, die Zeichen der Zeit zu beachten. Erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht, sagt die Bibel. Wir müssen keine Berechnungen anstellen, das sollen wir auch nicht. Aber wir sollen bereit sein und die Zeichen erkennen. Und es ist da die Verheißung, wer bis ans Ende beharrt, wird selig. Wer aushält, wer durchhält und Geduld hat. Es geht darum, dass wir allzeit bereit sind für das Ende, das in Gottes Hand liegt. Was werden wir noch aushalten, um selig zu werden? Ich kann es euch nicht sagen. Ich kann nur hoffen, dass Jesus bald wiederkommt und wir das nicht miterleben. Aber wie lerne ich heute Geduld für das, was kommt? Bedrängnis, Geduld, Hoffnung. Und es ist wichtig, dass wir das Evangelium verkündigen für Christen und Nichtchristen, dass das Beste noch zum Schluss kommt. Jesus kommt bald, um uns nach Hause zu holen. Amen.